Einen schönen guten Tag. Erstmal vielen Dank für diese viel zu freundliche Einführung. Es war ja hier eben von dem gesetzteren Alter die Rede. Das hat bei mir den Vorteil, dass ich unter anderem einen 4-jährigen Enkel habe, der kürzlich bei uns zu Hause beim Spielen gefilmt wurde und wie das bei ihm so üblich ist, sich das sehr gerne selbst anschaut auf dem Handy. Meine Frau sagte dann irgendwann, der Opa ist auch gelegentlich auf dem Handy zu sehen, zeigte ihm dann meine letzte Berlin-Direkt-Sendung und es dauerte ungefähr 30 Sekunden und dann sagte er nur bla bla bla. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich erlaube mir, Ihnen auch ein gutes, gesundes, erfolgreiches und glückliches neues Jahr zu wünschen. Ich würde mir gerne erlauben, das Thema leicht zu variieren, quasi biografisch bei mir, weil ich die letzten 5 Jahre in Paris gelebt habe, aber schon seit einem Dreivierteljahr in Berlin bin. Insofern vielleicht ein paar Worte dazu verliere. Und ich habe insgesamt 9 Jahre in Großbritannien verbracht. In wenigen Tagen werden die Briten Europa verlassen, also so wie Sie das sehen, die Europäische Union. Ich möchte jetzt nicht zum wiederholten Male den Brexit erklären und Sie damit langweilen, aber ich würde gerne als lebenslanger Anglophiler ein paar Worte dazu verlieren, was ich an den Briten bleibend wunderbar finde, wenn Sie mir das erlauben. Der lange in Zürich lehrende deutsche Philosoph Hermann Lübbe hat vor schon über einem Vierteljahrhundert einen Begriff geprägt, die sogenannte Gegenwartsschrumpfung. Er beschreibt damit im Grunde unser Zeitalter, ein Zeitalter der schnellen Veränderung. Je schneller etwas veraltet, desto kürzer wird der Zeitraum, den wir noch uneingeschränkt überblicken und verstehen können. Allein in den vergangenen 2 Jahren sind wir alle mit mehr Daten konfrontiert worden als in der gesamten Menschheitsgeschichte davor. Und seit Lübbe diesen Gedanken der Gegenwartsschrumpfung formuliert hat, ist das Veränderungstempo natürlich weiter und unaufhaltsam gestiegen. Dieser Schrumpfungsprozess der Überschaubarkeit ist entsprechend. Wir sind, und das sehe ich auch in Berlin jetzt in meinem Alltag, am Ende einer Ära. Der Neubeginn ist in Berlin jedenfalls noch von niemandem vorhersehbar. Hauptstadtbüroleiter zu sein und auch Neuling hat für mich persönlich den Vorteil, dass ich mich im Wesentlichen in den vergangenen Monaten mit ganz vielen der Hauptakteure in Berlin unter 4 Augen treffen konnte. Viele dieser Gespräche, muss ich sagen, haben mich an eine kleine russische Weisheit erinnert. Jede zu Ende gehende Zeit hat keinen unmittelbaren Erben, sondern eine schwangere Witwe hinterlassen. Das Neue, der Erbe, muss erst noch geboren werden. Und offensichtlich sind wir in dieser Phase. Die uns allen vertraute Parteienlandschaft hat sich massiv und möglicherweise ja bleibend verändert, qualitativ und auch quantitativ. In meiner ersten Berliner Runde, die ich moderieren durfte, nach der Thüringen-Wahl, saßen insgesamt 7 Parteien. Und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Die Ausdifferenzierung des, wenn man es so ausdrücken will, Konsumentenwillens, den kennen Sie aus der Wirtschaft natürlich schon ganz lange. Der hat mittlerweile auch die politische und auch die mediale Landschaft voll erfasst. Wählerbindungen, das haben wir schon lange gehört, nehmen immer weiter ab. Aber das ist eine Tendenz, die mittlerweile dramatisch ist. Die beiden großen ehemaligen Volksparteien waren ja früher in der Lage, einzeln über 40% der Wählerstimmen zu bekommen. Mittlerweile ist der Trend so, dass Sie gesehen haben, bei der Wahl in Thüringen waren es nur noch 30% wohlgemerkt zusammen für die beiden Parteien. Und selbst ein Dreierbündnis reicht dort mittlerweile nicht mehr für eine Regierung. Wenn ich kurz schon mal den Blick nach Frankreich werfen darf, die ehemals großen Volksparteien dort, die im Wesentlichen der Union und der SPD entsprechen, hatten bei der Europawahl zusammen noch 14,6%. Wir erleben in Berlin deshalb auch eine vielfache Richtungssuche. Die Kanzlerin ist zwar heute Gastgeberin einer großen Libyen-Konferenz, aber mit Blick auf ihren Alltag ist festzustellen, dass sie sich ansonsten innenpolitisch ungewöhnlich oft zurückhält. Sie wirkt wie befreit von der Last, sich nicht mehr um die Partei kümmern zu müssen, und agiert, als ginge sie das Ganze nicht mehr allzu viel an. Friedrich Merz hat seinen kritischen Begriff des Nebelteppichs auf die Regierung bezogen, aber er gilt in Berlin durchaus umfassender. Beide GroKo-Parteien scheinen in eine Art autoaggressiven Zustand verfallen zu sein. Die SPD hat zwar monatelang nach Führungspersonal gesucht, die Sehnsucht nach Lichtgestalten ist aber unerfüllt geblieben. Als erstes hat die neu gefundene Doppelspitze fast alle kraftvollen Ankündigungen wieder einkassiert bzw. relativiert, bis hin zum Ziel, dass Ende des Jahres die SPD wieder auf 30% kommen möchte. Allein seit 1990, Sie wissen das natürlich, hatten die Sozialdemokraten 13 Vorsitzende. Man stelle sich das mal übertragen vor auf ein großes Unternehmen, ein enormer Verschleißprozess. Dahinter steckt eine Partei, nach meiner Wahrnehmung, der seit Jahren ein programmatischer Kompass zu fehlen scheint. Ein Kompass, mit dem sie zwischen Regierungspragmatik einerseits und verloren gegangenen Träumen navigieren könnte. Es ist eine Partei, der wichtige eigene Erfolge wie die Agenda 2010 bleibend peinlich sind. Dabei ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf einem niedrigsten Niveau. Wichtiger für die Eigenwahrnehmung der Partei scheint zu sein, dass Deutschland mit fast 23% den größten Niedriglohnsektor Europas hat und die soziale Schere sich immer weiter öffnet. Aber auch in der CDU ist für alle sichtbar der Zustand schwierig. Napoleon verlangte von seinen Generälen zwei Dinge: Talent und Fortune, also Glück. Übertragen auf die CDU-Spitze hieße diese Messlatte vom einen möglicherweise zu wenig und vom anderen so gut wie nichts. Fortune fehlte der Parteichefin bisher auch im Timing. Um nur ein Beispiel zu nennen: Einerseits war sie maßgeblich daran beteiligt, den Klimakompromiss durchzubekommen, andererseits aber war das Klimathema just bei den anstehenden Wahlkämpfen im Osten eher eine Last. Die Folge: der Klimakompromiss wurde ihr nicht gut geschrieben, die schlechten Wahlergebnisse aber sehr wohl ihr angelastet. Zudem hat AKK für viele in der Partei durch ihren unabgestimmten Syrien-Vorschlag und das Plädoyer für mehr Kampfeinsätze der Bundeswehr einerseits Mut bewiesen, andererseits aber aufgrund der unwahrscheinlichen Umsetzung für einige Defizite in der Staatskunst bewiesen. Wobei es in Berlin durchaus Stimmen gibt, die sagen, das war auch ein Beleg dafür, dass sie eine Alpha-Frau ist. Eine Haltung, die sich beispielsweise am Montag nach der verlustreichen Thüringenwahl auch gezeigt hat. Als der JU-Chef im Parteivorstand die Führungsfrage stellte, warf sie den Federhandschuh in die Runde. Wer sie herausfordern wolle, möge das tun, sie sei zum Duell bereit, inklusive neuer Abstimmung. Auf dem Parteitag, haben wir dann erlebt, war das ja nur noch eine virtuelle Frage. Also in Krisensituationen, wenn sie angegriffen wird, behält sie Nervenstärke. Und dennoch herrscht nach meiner Wahrnehmung in der Union Frust über die beiden Frauen an der Spitze. Die eine hat Macht, will aber nicht umfassend führen. Die andere kann nicht ausreichend führen, weil sie nicht an der Macht ist. Geteilte Macht bedeutet manchmal doppelten Autoritätsverlust. Egal mit wie vielen Menschen man in der Union spricht, keiner ist wirklich zufrieden mit der eigenen Lage. Alle wissen, die Ära Merkel geht zu Ende und kein Nachfolgekandidat ragt konsensfähig heraus. Keiner kennt einen Königsweg wie raus aus dieser Krise. Der irische Schriftsteller Shaw meinte einmal, wie ich finde, treffend. Auf jede komplizierte Frage gibt es eine einfache Antwort. Und die ist regelmäßig falsch. Erlauben Sie mir damit kurz auf die andere Reihenseite zu wechseln, zu unserem Nachbarn, denn dort gibt jemand keine einfachen, sondern neue Antworten. Einige von Ihnen werden die kleine Geschichte kennen, die man über Albert Einstein erzählt. Er soll seiner Sekretärin die Prüfungsfragen für das Semester gegeben haben. Und die Sekretärin schaute kurz drauf und sagte: Aber Herr Professor, das sind doch die alten Fragen. Worauf Einstein gesagt haben soll: Ja, die Fragen sind alt, aber die Antworten, die sind neu. Frankreich hat jetzt seit über 2,5 Jahren einen jungen Präsidenten, der nach Jahrzehnten des mentalen Stillstands in unserem Nachbarland auf die alten Fragen neue Antworten zu geben versucht. Bei meinem ersten Gespräch mit ihm, weit vor der Präsidentschaftswahl, habe ich ihn mit einem Zitat eines britischen Premierministers, David Lloyd George, konfrontiert. Das Zitat lautet: Wagt ruhig einen großen Schritt, wenn es nötig ist. Über einen Abgrund kommt man nicht mit kleinen Sprüngen. Die Reaktion von Macron kam sofort, das teile er unbedingt. Was damals, weit vor der Präsidentschaftswahl, er war noch Wirtschaftsminister, in diesem eher bewegungslosen Frankreich des François Hollande wie eine allzu kesse Absichtserklärung eines allzu forschen jungen Mannes klang, ist heute vielfach umgesetzte Wirklichkeit. Der noch immer junge Präsident hat in den vergangenen Jahren die politische und wirtschaftliche Landschaft seines Landes radikal verändert. Und zwar stärker, als das in Jahrzehnten vorher der Fall war. Ein Beispiel: das Parteiensystem. Die beiden traditionellen Volksparteien, Republikaner und Sozialisten, also bei uns im Grunde die Union und die SPD, sind fast vollständig zusammengebrochen. Die Sozialisten mussten sogar ihre eigene berühmte Parteizentrale in Paris verkaufen. Der einzige noch ernstzunehmende politische Gegner ist heute die extreme Rechte, der Marine Le Pen. Frankreich hat ein neues Zwei-Parteien-System, Macrons En Marche, diese neue Bewegung, die er gegründet hat, und Le Pens Partei, den früheren Front National. Die politischen Veränderungen sind dramatisch, aber auch die wirtschaftlichen waren einschneidend. Die für viele unerwartete Folge: Frankreich steht besser da, als es das seit vielen Jahren getan hat. Der Schrumpfungsprozess der Industrie ist gestoppt, die Arbeitslosigkeit sinkt, das Wachstum ist mit 1,3% im vergangenen Jahr höher als das deutsche. Die Kaufkraft der Franzosen ist allein im vergangenen Jahr um 2,3% gestiegen. Auch aus internationaler Investorenperspektive ist Frankreich derzeit attraktiver als Deutschland. Im Rating der Beratungsgesellschaft Carnier ist unser Nachbar erstmals in die Gruppe der 5 attraktivsten Volkswirtschaften weltweit aufgestiegen. Paris ist der angesagteste Immobilienstandort der Welt und bei Startups hat die Seine-Metropole kürzlich die Gründerhochburg Berlin überflügelt. All das sind erste Ernteeinträge nach der eher strukturellen Saat von Macrons Präsidentschaft. Nur mal ganz kurz zur Erinnerung, was er in der kurzen Zeit alles verändert hat. Er hat den Arbeitsmarkt in weniger als 4 Monaten liberalisiert. Der Kündigungsschutz wurde gelockert, Abfindungen gedeckelt. In kleineren Unternehmen geht seitdem auch vieles ohne die Zustimmung der Gewerkschaften. Ich habe beispielsweise in einer Regenschirmfirma gedreht zu Zeiten von Hollande und der Inhaber erzählte mir, er hätte so viele Aufträge, er könne die gar nicht alle annehmen, denn er wollte auf keinen Fall mehr als 50 Angestellte haben, weil dann griffen so viele Vorbedingungen, so viele Sonderkonditionen, dass sich das für ihn nicht gelohnt hätte. Die Unternehmenssteuer wird bis 2022 schrittweise gesenkt. Die Vermögenssteuer ist in wesentlichen Bereichen abgeschafft. Soweit der eigentlich wirtschaftlich positive Start des Reformrennfahrers Macron. Aber was ist? Ein Jahr nach den Gelbwesten protestieren und streiken die Franzosen erneut und das schon seit Wochen. Es herrscht eine Mischung aus Wut auf Macron und Sorge vor Verlust durch Macrons Rentenreformpläne. Nun könnte man es so erklären, wie der Schriftsteller Tesson kürzlich. Er sagt, Frankreich ist ein Paradies, das von Menschen bevölkert ist, die sich in der Hölle glauben. Und in dieser paradiesischen Hölle herrscht, muss man sagen, ein durchaus komfortables Rentensystem, das für viele Franzosen Privilegien bereithält, was Macron jetzt ändern will. Das gesetzliche Rentenalter liegt in Frankreich bei 62. De facto geht der Franzose mit 60,8 Jahren in Rente. Tänzer der Oper, da ist es vielleicht verständlich, dürfen mit Anfang 40 aufhören. Eisenbahnlokführer mit 52. Das erklärt sich noch aus der Zeit der Schwerstarbeit, indem man die Eisenbahn mit Kohlenschaufeln versorgen musste. Das ist längst abgeschafft natürlich, die frühe Rente aber ist geblieben und ist zudem auch noch überdurchschnittlich hoch. Frankreich hat 42 verschiedene Rentensysteme und im Schnitt bekommt der Franzose, das wünscht man sich auch hierzulande, rund 60% der Vorrentenbezüge. Zum Vergleich, im OECD-Schnitt sind es 49%. Kein Wunder also, dass das Land mit rund 14% seiner gesamten Wirtschaftsleistung die Renten finanziert. Das ist fast das Doppelte des OECD-Durchschnitts. Das kann natürlich finanziell nicht gut gehen. Das Loch in der Rentenkasse wird für 2025 auf 17 Milliarden Euro geschätzt. Auch deshalb hat Macron sich vorgenommen, das Ganze in ein neues Gesamtsystem zusammenzuführen. Und zudem will er eigentlich erreichen, dass die Franzosen 2 Jahre länger arbeiten. Er selbst übrigens hat komplett auf seine Rentenansprüche verzichtet. Während der Demonstration hat er das angekündigt. Überzeugt hat das natürlich keinen einzigen Demonstranten. Die Regierung hat nun vor einer Woche einen vorübergehenden Kompromiss angeboten. Erst einmal ist das angestrebte höhere Renteneintrittsalter ausgesetzt. Eine gemeinsame Konferenz mit den Gewerkschaften soll jetzt Kompromisse erarbeiten. Wenn das scheitert, dann kommt die stufenweise Anhebung auf 64 Jahre. Diese Heftigkeit der Proteste, die wir erlebt haben in Frankreich, hat zwar einerseits mit einer Art französischen DNA der Proteste zu tun, andererseits aber mit dem drohenden Verlust von gewohnten Privilegien und es hat viel zu tun mit der Person von Emmanuel Macron. Denn der gefährlichste Gegner von Macron ist er selbst und man muss es so deutlich sagen, seine Hybris. Erlauben Sie mir, dass ich kurz etwas näher und natürlich sehr subjektiv auf Macron schaue. Ich habe in den bisher 30 Jahren meiner journalistischen Arbeit selten einen beeindruckenderen Politiker erlebt als Macron, mit allen Defiziten, die er natürlich hat und die er auch immer wieder zeigt. Ich bin relativ früh auf ihn aufmerksam geworden, am Tag, als er Wirtschaftsminister wurde, gab es eine Situation, ich habe das miterlebt, als sein Vorgänger, der sozialistische Montebourg, ihn zwar charmant, aber beinhart verkleinern wollte. Er wollte klarmachen, das ist der kleine Macron, der mir jetzt nachfolgt. Das hat Macron aber nicht mit sich machen lassen und hat das sehr charmant abtropfen lassen. Da war er 36 Jahre alt. Ich habe mich daraufhin entschlossen, ihn näher kennenzulernen, bin ein paar Mal mit ihm gereist und habe einen Mann erlebt, der, und das meine ich in keinster Weise despektierlich, etwas von humaner künstlicher Intelligenz hat. Also jemand, der mit einer unglaublichen Geschwindigkeit Dinge absorbiert. Um nur ein kleines Beispiel zu nennen, die ersten Reden, die ich von ihm erlebt habe, waren uncharismatisch, steif, viel zu technokratisch, trocken, detailüberladen, vorgetragen mit einer kleinen Stimme, die ihm auch gelegentlich nach oben wegrutschte. Seine Konsequenz, er hat sich umgehend einen Opernsänger als Stimmtrainer genommen und seine Ehefrau Brigitte, die erfahrene Theaterlehrerin, hat seine Auftritte trainiert. Das Ergebnis kennen Sie, Macron ist heute ein selbstsicherer Hauptdarsteller auf der Bühne der Welt. Die Kehrseite dieser mitunter allzu demonstrativen Intellektualität, sie verleiht ihm eine Aura des Arroganten. Und das zieht sich bei ihm durch. Kurz nach seiner Wahl ließ er das traditionelle Fernsehinterview zum 14. Juli, eine lange Tradition in Frankreich, absagen. Die Begründung, die Gedanken des Präsidenten seien fürs Fernsehen zu komplex. Das mag ja das Fernsehen kennen, so sein, aber wahre Größe sollte sich auch klein machen können. Kürzlich erst hat er der NATO bescheinigt, sie sei hirntot. Man hätte es auch eine Spur bescheidener formulieren können. Der Weg vom gefeierten Hype zur Hybris ist im Leben ja manchmal ein kurzer und Macron macht da keine Ausnahme. Er wollte von Anfang an auch in Abgrenzung zu seinem entscheidungsschwachen Vorgänger Hollande dem Amt, wie er meinte, die Würde zurückgeben. Hollande hatte sich bewusst entschieden, ein sogenannter normaler Präsident zu sein und dazu gehörte übrigens auch, dass er mit einem Roller zu seiner Geliebten fuhr oder sich fahren ließ. Für Macron war das alles, nicht nur der Roller, sondern eher das Rollenverständnis, ein analytischer Fehler. Die Franzosen hätten andere Erwartungen. Es gelte noch immer das königliche Konzept eines jupiterhaften Präsidenten, so hat er das formuliert. Die Franzosen hätten ein Bedürfnis nach einem Retter, einer, der überragt und der die Richtung vorgibt. Brigitte Macron übrigens hat ihren Mann in einem Interview vor einiger Zeit als Atlas bezeichnet, also mit jenem Gott, der das gesamte Himmelsgewölbe trägt. So viel zum Geist im Hause Macron. Anfangs haben die Franzosen Macron diesen staatsmännischen Stil nicht nur abgenommen, sondern sie haben ihn sogar durchaus dankbar begrüßt und waren eher stolz darauf. Wenn Macron beispielsweise Putin in den Glanz des Schlosses von Versailles eingeladen hat und ihm dann dort öffentlich die Leviten gelesen hat, wenn er ebenfalls die ganzen digitalen Konzernlenker aus Silicon Valley nach Versailles eingeladen hat, auf dem Weg nach Davos, und für Investitionen in diesem cooler werdenden Frankreich gebeten hat, dann kam das in Frankreich natürlich gut an. Frankreichs Zeitungen nennen ihn abwechselnd Emmanuel Bonaparte oder jetzt neuerdings Louis Philippe, also benannt nach dem Bürgerkönig, der der Revolution das rebellische Frankreich mit Initiative und Unternehmergeist befriedigen wollte. Heute wird Macrons allzu royales Gehabe von einer großen Mehrheit als überzogen empfunden. Denn Macron missachtet im Prinzip eine der ganz alten Theaterregeln. Den König müssen immer die anderen spielen. Macron aber spielt den König sehr oft selbst. Und dennoch, das muss man so deutlich sagen, ist er eines der größten und mutigsten politischen Talente, das diese Fünfte Republik jemals hervorgebracht hat. Selbst der wahrlich unbescheidene Sarkozy meinte irgendwann, Macron ist wie ich. Nur besser. Was am Ende natürlich zählen dürfte, sind die Ergebnisse und Früchte der umgesetzten Reformsubstanz. Früher als andere hat Macron erkannt, dass in Frankreich, dem man ja landläufig nachsagt, Sie werden das besser kennen, es könne zwar Revolutionen, aber keine Reformen. Macron hat erkannt, dass das nicht mehr durchgängig stimmt. Frankreich ist vertikal strukturiert, viel stärker, als wir das in unserem föderalen Deutschland gewöhnt sind. Es erwartet von politischer Führung mehr zentrale Autorität, wenn auch vielleicht nicht ganz so viel, wie Macron derzeit bietet. Noch vor seiner Wahl beschrieb Macron die Franzosen als eine königsmordende Nation, die zugleich Sehnsucht nach einem Monarchen hat. Auch deshalb hat er als Präsident oder König, sofort eine vertraute und zugleich neue Form autoritärer Sichtbarkeit hergestellt. Mit einem Universum an Symbolen, verankert in der Geschichte und mit permanenter Projektion in die Zukunft. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Bild seiner Amtseinführung, also der Inthronisation. An diesem Tag ist er im Innenhof des Louvre gegangen. Ein Gang, der dauerte 4 Minuten 22 Sekunden. Wir haben es gestoppt. Macron ging ganz alleine durch den Hof des Louvre, der Louvre des Königsschloss, vorbei an dieser modernen Pyramide, der Pai-Pyramide. Und dazu erklang dann Beethovens Ode der Freude, also die Europahymne. Das heißt, er hat in diesen 4 Minuten 22 Sekunden die volle Symbolik gesetzt, die Vergangenheit, die Pracht, das große Monarchische mit der Zukunft und mit Europa zu verbinden und alles projiziert auf ihn. Er ist ein, wenn man es philosophisch sehen will, ein getriebener Hegelianer. Er sagt, man muss den Zeitgeist erkennen und sobald man ihn verstanden hat, auch umsetzen. Dann könne man in der Welt einen Unterschied machen. Und so stürmt er eben auch außenpolitisch voran. Wenn er sagt, die Europäische Union stünde am Abgrund, dann ist das zwar dramatisierend, aber in der Analyse verdient es auch aus Berlin eine Antwort auf Augenhöhe. Ohne falsche Scheu sagt er, wer souverän über sein Schicksal in Freiheit bestimmen will, der muss auch in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Der muss die richtigen Instrumente haben und den Willen, sie auch einzusetzen. Das wird vielleicht heute in Berlin bei der Libyen-Konferenz noch keine entscheidende Rolle spielen, aber sicherlich in den Nachfolgewochen und Monaten. Gelinge das nicht, sagt Macron, werde die Europäische Union ein Spielball großer Mächte. Ein postamerikanisches Europa würde seine Freiheit verlieren. Man muss das nicht alles teilen, was Macron fordert. Allzu oft sagt er Europa und meint eigentlich Frankreich. Aber die Bundesregierung hätte meines Erachtens die Energie seiner Vorschläge und seiner Visionen aufnehmen müssen und sie als Kraft in eine gemeinsame Richtung lenken können. Man muss es nicht alles so machen. Macron ist ein umfassend mutiger Mann. Er hat, man muss das sich im ganzen Ausmaß klar machen, die Courage gehabt, ein komplettes, etabliertes Parteiensystem mittels seiner neuen Bewegung quasi von außen aus den Angeln zu heben. Und diese Courage zieht sich auch durch sein privates Leben. Die ganze Vita dieses ungewöhnlichen Ehepaares, Brigitte und Emmanuel, trennen 24 Lebensjahre, ist ein einziger Beleg für diese weitgehend unabhängige Haltung. All das ist ja vielfach beschrieben worden, deswegen will ich Ihnen hier Details ersparen. Aber eine Kleinigkeit möchte ich doch noch einmal in Erinnerung rufen. Als Brigitte, damals noch Brigitte Ozier, verheiratete Frau mit drei Kindern und Theaterlehrerin von Macron, den in sie verliebten Schüler überzeugte doch bitte die Heimatstadt Amiens und ihre Schule zu verlassen und sein Abitur im fernen Paris zu machen, da gab es vom jungen Emmanuel eine klare Ansage. Ja, er würde gehen, aber sie werden mich nicht los. Ich komme zurück und ich werde sie heiraten. Das sagte ein damals 17-Jähriger zu einer über 40-jährigen verheirateten Frau. Seit 2007 sind die beiden verheiratet. Er hat zudem die Gabe, die ich in dieser Ausprägung bisher nur sehr selten erlebt habe. Er versenkt sich im direkten Kontakt blitzschnell in seine Gesprächspartner. Er gibt ihnen für einen Moment das Gefühl, dass er am liebsten ihr Freund sein möchte, dass es unglaublich interessant war, was sie gerade gesagt haben. Und dann geht er einen Schritt weiter und macht beim nächsten dasselbe. Selbst unser Kameramann in Paris war für einen kurzen Moment verzaubert von Macron, weil der ihm vertraulich zugeblinzelt hatte. Bis wir im Nachhinein auf den Bildern gesehen haben, dass er das bei jeder Kamera macht. Er ist unglaublich haptisch. Er hält die Hände länger als nötig. Und damit meine ich nicht diesen in die Geschichtsschreibung schon eingegangenen, geplanten und gewonnenen Händedruck mit Trump. Er hat das richtig strategisch, ich weiß nicht, ob Sie sich an den Moment erinnern, diese Bilder, er hat das strategisch vorbereitet. Und dazu muss man wissen, Macron ist eher klein und schmächtig, ein begnadeter Klavierspieler, schon Preise gewonnen, aber er ist auch Kampfsportler. Das heißt, er hat sich vorbereitet. Trump, wenn Sie das sich auf den Nachrichtenbildern mal anschauen, Trump hat sehr oft ein Hebel genutzt. Das heißt, er hat im Grunde den Arm des Gesprächspartners beim armen japanischen Premierminister, hat er das ganz furchtbar gemacht, genutzt und dann hatte er die ganze Kraft des kurzen Hebels. Macron hatte sich das genau angeschaut, hat sich darauf nicht eingelassen und hat Trump so die Hand gequetscht, dass Trump mehrfach versucht hat, aus diesem Händedruck zu entkommen. Die Franzosen haben es geliebt. Wer verstehen will, was Macron antreibt, der muss die landläufige Struktur klassischer Parteipolitik ignorieren. Macrons Konzepte passen nicht in das traditionelle Koordinatensystem von links und rechts. Und das ausgerechnet in dem Land, in dem links und rechts im Parteiensystem ja erfunden wurde. Was viele bei Macron für ideologische Zweideutigkeit halten, ist vielmehr das bewusste Vereinen scheinbar konkurrierender Konzepte. Individuelle Emanzipation stärken, aber behütet vom Staat. Europas Rolle stärken, aber damit zugleich und vor allem Frankreichs nationale Souveränität. In gewisser Weise entspricht diese permanente Dualität dem französischen Wesen. Man könnte, wenn man es böse formuliert, auch mit Janusköpfigkeit einer Nation bezeichnen. Einerseits ist Frankreich das Land der Aufklärung und der revolutionär erkämpften Freiheit. Der Franzose ist individualistischer als andere. Damit einher geht aber auch, dass er auf die eigenen Vorteile besonders bedacht ist. Ich will jetzt keinen Kommentar von Ihnen. Andererseits weht bis heute immer wieder ein strenger jakobinischer Geist durch die Parteien. Der Staat soll und darf es richten. Darf dem Bürger und der Wirtschaft Vorschriften machen, sie lenken und erziehen. Der Staat ist in gewisser Weise politische Vaterfigur. Wenn Landwirte in Frankreich beispielsweise das Gefühl haben, sie sind nicht mehr konkurrenzfähig, vor allem gegenüber der deutschen Konkurrenz, ziehen sie nach Paris, blockieren die Straßen, das erleben wir auch, aber in Frankreich verlangen sie vom Staat dann, dass der Staat die Preise in den Supermärkten erhöhen soll. Ich kenne kein anderes Volk mit einer dermaßen vielfältigen Persönlichkeit. Für Macron ist das alles mental kein Problem. Er hat seine Diplomarbeit über Machiavelli geschrieben und das zeigt sich in sehr vielem. Er ist ein Machtpolitiker, der das eine sagen und das andere tun kann. Sei es in Fragen der Migration, wo er erst die Kanzlerin als die Retterin des europäischen Gewissens lobt und dann rigoros Flüchtlinge an der französisch-italienischen oder spanischen Grenze zurückschicken lässt. Macron ist heute eher rechts von der Mitte, ein Wirtschaftsliberaler, ein aufgeklärter Rationalist, für den ökonomischer Erfolg die Grundlage für alle sozialen Möglichkeiten ist. Er plädiert nicht für Gleichheit, sondern für Gleichheit der Chancen. Der Einzelne soll befähigt werden, seine Möglichkeiten zu nutzen, im Prinzip so, wie Macron das selbst getan hat. Das klingt dann allerdings gelegentlich stark sozialdarwinistisch. Wenn er beispielsweise einem arbeitslosen Gärtner, der am Tag der offenen Tür im Élysée stundenlang angestanden hat, um vielleicht den Präsidenten zu treffen, ihn dann wirklich trifft und ihm sein Leid klagt und Macron dann nur zu sagen weiß, Mensch, gehen Sie doch hier über die Straße, da drüben die Restaurants suchen, Kellner. Das war nicht das, was der junge Gärtner hören wollte. Und das ist die Gefahr, die Macron im Grunde für sich selbst ist. Da blitzt dann der leistungsstarke Eliteschüler durch mit Unverständnis für all jene, die nicht als Rennpferd durchs Leben laufen. Als reformunwillige, störrische Gallier hat er seine Franzosen scherzhaft bezeichnet. Das sind zwar nur atmosphärische Kleinigkeiten, aber da trennt er sich im Grunde von seinem eigenen Volk. Und das nehmen die Franzosen ihm besonders übel. Dank dieses ausgeprägt präsidialen Amts- und Selbstverständnisses ist der Superstar dann auch ziemlich schnell in der Gefahr des Ikarus, bei einem allzu steilen Höhenflug der Sonne allzu nah zu kommen. Bizarrerweise haben ihn die Gelbwesten davor gerettet. Sie haben ihn im Prinzip durch die langen Proteste und durch seinen erneuten Diskussionsprozess, den er mit den Franzosen eingehen musste, haben sie ihm wieder Boden unter die Füße verschafft. Walter Jens meinte einmal zu diesem Verfahren sehr treffend, Zitat, auf dem Weg zum Abgrund kann eine Panne lebensrettend sein. Wie also lautet ein erstes Zwischenfazit? Vor gut 2,5 Jahren haben die Franzosen einen charmanten Quereinsteiger gewählt. Sie bekamen einen Präsidenten mit ausgeprägtem Machtwillen, der das Land nach kurzer Zeit so geprägt hat wie zuletzt nur de Gaulle. Und er erneuert es weit über die Wirtschaft hinaus. Ein Herausforderer ist derzeit nicht in Sicht. Macrons Partei hat mit 350 von 577 Sitzen, so wenig Sitze davon träumt der Bundestag, eine satte Mehrheit im Parlament. Sie ist mit wenigen Ausnahmen eher handzahm und die Opposition findet so gut wie nicht statt. Und genau da liegt eines der großen Probleme. Das französische Parteiensystem liegt im Koma. Wenn man sich die Ergebnisse der Europawahl anschaut, die bürgerliche Républicain bekamen noch rund 9%, also im Grunde die Union in Frankreich. Die Sozialisten, die bis vor 2 Jahren den Präsidenten und die Regierung gestellt haben, bekamen noch ungefähr 6%. Wohlgemerkt, beides große ehemalige Volksparteien. Neben Macrons Bewegung gibt es also derzeit nur die Rechtsextremen von Le Pen. Macron war im Grunde dieser neue Dualismus eigentlich recht, weil er gegen Frau Le Pen schon mal gewonnen hat. Aber es gab kürzlich eine Umfrage, wie die Franzosen bei der nächsten Präsidentschaftswahl wählen würden. Und im zweiten Wahlgang hätten sich nach dieser Umfrage 45% für Frau Le Pen entschieden, also für die Rechtsextremen. Wir erleben vielerorts den Beginn einer neuen machtstrukturellen Zeit. Nicht nur in Frankreich, auch in Berlin zeigt sich in gewisser Weise die Erschöpfung des klassischen Parteiensystems. In Frankreich ist diese Entwicklung allerdings natürlich einen deutlichen Schritt weiter und ich hoffe, dass wir diesen Schritt nicht folgen. Wenn Sie mir erlauben, möchte ich noch kurz ein Nachbarland weiterziehen, in dem ich, wie gesagt, lange gelebt habe und ein paar Anmerkungen machen zu den unendlich nervenden Briten, die ich aber dennoch in Teilen für wunderbar halte und das gerne nochmal zu Protokoll geben möchte. Ich habe Ihnen 2 Reiseführer mitgebracht, völlig, Sie kennen die vielleicht, ich will jetzt keine Werbung machen, das ist ein Verlag, der sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch publiziert. Man legt ja Bücher normalerweise mit dem Gesicht nach oben. Ich will Ihnen das nur mal zeigen als ein kleines Beispiel. Unten sehen Sie eine deutsche Ausgabe, Berlin. Sie können es sowieso jetzt auf die Entfernung nicht lesen, aber es ist auf dem Kopf geschrieben. Das ist die englische und die können Sie, wenn Sie jetzt nicht so weit weg wären, lesen. Ich erwähne das nur, um zu dokumentieren, die Briten kämen nie auf die Idee, ein Buchrücken so zu bedrucken, dass man ihn in der Regel nicht lesen kann oder dass er auf dem Kopf liegt. Die Briten haben einen ausgeprägten Pragmatismus. Eine der Grundregeln im britischen Sein ist, don't fix it if it ain't broken. Das ist aber etwas, was wir in dieser Brexit-Zeit bisher nicht erlebt haben. Die Frage ist für mich, ob diese eigentlich für unveränderlich geglaubte DNA der Briten, also dieser Pragmatismus, ob der wieder durchkommt oder ob mit dieser Brexit-Entscheidung wir erlebt haben, dass die Zukunft Großbritanniens anders ist, emotionaler, vielleicht sogar ideologischer. Es gibt viele Erklärungen, warum die Briten nicht mehr in der Lage waren, den im Nachhinein von vielen ja als falsch erkannten Kurs zu ändern. Für eine hat ein Wirtschaftsnobelpreisträger schon vor Jahren eine Theorie entwickelt, die sogenannte neue Erwartungstheorie. Sie wird durch einige empirische Beispiele anschaulich gemacht. Eines möchte ich Ihnen kurz wiedergeben. Es war ungefähr gegen 16.30 Uhr am 3. Mai 1968, als sich der Himmel vor Flug 352 bedrohlich verdunkelte. Der Kapitän der 4-motorigen Maschine bat die zuständige Flugverkehrskontrolle um Erlaubnis, nach Westen fliegen zu dürfen. So wollte er das Unwetter umgehen. Der Tower riet ihm aber, nach Osten zu fliegen. Alle anderen Flugzeuge würden ebenfalls die Ostroute nehmen. Der Kapitän aber blieb bei seinem einmal eingeschlagenen Kurs. Als sich das Wetter weiter verschlechterte, baten die Fluglotsen den Kapitän erneut umzukehren. Er weigerte sich. Auf dem später ausgewerteten Stimmrekorder hört man den Kapitän, wie er zu seinem Co-Piloten sagt: Rede nicht so viel mit denen, die wollen nur, dass wir zugeben, einen Fehler gemacht zu haben. So war es dann auch. Die Maschine wurde von Turbulenzen erfasst und zerbrach in der Luft. Diese sogenannte neue Erwartungstheorie wurde 2002 mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet. Sie geht davon aus, dass wir Menschen Gewinn- und Verlustaussichten unterschiedlich gewichten. Wir tendieren dazu, risikoscheu zu sein, solange es um einen relativ sicheren Gewinn geht. Sobald es aber das Risiko eines Verlustes gibt, sind wir deutlich zu höheren Risiken bereit, um die drohenden Verluste zu vermeiden. In der Finanzwirtschaft wird diese Theorie, viele werden das wissen, ja unter anderem benutzt, um zu erklären, warum Anleger Verlustinvestitionen oftmals zu lange halten, in der Hoffnung, doch noch den Verlust vermeiden zu können und damit am Ende den Verlust nur noch vergrößern. Der große Premier Sir Winston Churchill kannte natürlich diese Nobelpreistheorie noch nicht, hat aber dennoch schon vor Jahrzehnten in einem kleinen Dialog eine ähnliche britische Geisteshaltung durchscheinen lassen. Ich möchte es gerne zitieren. Eine seiner Lieblingsgegnerinnen war Lady Astor. Als die ihm irgendwann an den Kopf warf: Sir Winston, wenn Sie mein Ehemann wären, dann würde ich Ihnen Gift in den Tee mischen. Soll Churchill nur gesagt haben: Und wenn ich Ihr Ehemann wäre, ich würde ihn trinken. Großbritannien ist zwar nur gut 30 Kilometer vom Kontinent entfernt, aber die Insel treibt ja bekanntermaßen gerne mal gefühlt irgendwo mitten im Atlantik, quasi zwischen den Welten. Auf eine dialektische Art sind die Briten in Europa immer drin und zugleich vor der Tür gewesen. Und deshalb ist Europa für die Briten auch nach Jahrzehnten der EU-Mitgliedschaft noch immer der Kontinent. Die Times hat sehr lange ihre internationalen oder ihre Auslandsnachrichten überschrieben mit Overseas, Übersee. Dabei ist die alte, ja häufig zitierte Klischee-Überschrift vom Nebel über dem Kanal Kontinent isoliert natürlich längst im wahren Wortsinn untergraben. Der Eurotunnel verbindet die Insel physisch und die EU verband die Insel politisch-organisatorisch. Dennoch blieb Großbritannien immer anders. Die Distanz hat viel mit eigener Weltmachterfahrung zu tun. Großbritannien war eher global Britannien. Ganz wesentlich war und ist dabei auch die empfundene Nähe zur Weltmacht USA. Diese gefühlte Sonderstellung der Insulaner zu ihren 5000 Kilometer entfernten amerikanischen Verwandten taumelt aber natürlich immer mehr zwischen Illusion und großmächtiger Träumerei. Als ehemalige Empire-Macht waren und sind die Briten zunehmend eine Nation, die oberhalb ihrer eigenen Gewichtsklasse boxt. Punching above one's weight heißt das in London, aber man ist sich dessen bewusst, aber thematisiert es nicht. Sich den Bedeutungsverlust einzugestehen, fällt einer ehemaligen Weltmacht natürlich schwer. Den Briten fast so schwer wie den Franzosen. Und die Nähe zum großen amerikanischen Bruder machte es oft leichter, die eigene Schwäche in der Weltpolitik zu verdrängen. Die Franzosen müssen das heute auch psychologisch ausgleichen durch postkoloniale Auftritte in Afrika als Groß- und Schutzmacht. Was aber ist so besonders an diesen Briten? Ich muss gestehen, auch nach einer relativ langen Zeit in dem Land wäre es vermessen, hundertprozentig erklären zu wollen, was so anders ist in Großbritannien. Denn die Briten sind auf eine gewisse Art wie ihre Sprache. Man wiegt sich leicht im Gefühl des Verstehens und täuscht sich damit aber gewaltig. Auf den ersten Blick ist Englischlernen ja überschaubar. Mit rund 1000 Vokabeln kann man sich im Alltag ganz gut verständigen. 90% der gesamten Kommunikation funktionieren mit rund 1000 Vokabeln. Das Problem aber kommt danach. Dann brauchen Sie weitere 20.000 Vokabeln und eine Art kulturelle Echokammer, um zu hören, zu verstehen, was der Brite wirklich sagt. Ich würde Ihnen gerne kurz ein paar Beispiele nennen, was ich meine. Wenn der Brite sagt, with the greatest respect, also mit dem größten Respekt, dann könnte man das als Ehrenbezeugung missverstehen. In Wirklichkeit heißt es, ich halte Sie für einen ziemlichen Schwachkopf. Im Parlament kommt nach einer solchen Einleitung stets eine besonders scharfe Attacke. Oder you must come for dinner. Vergessen Sie es, es ist keine Einladung zum Abendessen. Oder very interesting heißt nicht etwa sehr interessant, sondern es ist vielmehr eine Misstrauensäußerung. Oder deutlicher gesagt, man hält das gerade Gehörte für blanken Unsinn. I'm sure it's my fault, was ja wörtlich übersetzt heißt, ich bin sicher, es ist mein Fehler. Gemeint ist aber, die Schuld liegt nicht bei mir, sondern bei Ihnen. Und ich gebe Ihnen mit dieser Formulierung jetzt die Chance, das auch einzugestehen. Die englische Sprache ist wie ihre Nutzer. In der Regel ist mehr dahinter, als gezeigt wird. Understatement ist auf der Insel eine Art kulturelles Gebot. Der Lord, der während seiner Rede im Oberhaus, den Zwischenruf bekommt, er möge doch bitte lauter sprechen, reagiert sofort, es täte ihm furchtbar leid, er habe wirklich nicht damit rechnen können, dass jemand zuhöre. Diese Art zu sein macht das Inselleben natürlich überaus lebens- und liebenswert. Dabei ist Humor für die Briten eine durchaus ernstzunehmende Sache, auch wenn er natürlich bewusst leichtfüßig daherkommt. Humor ist ganz allein in Großbritannien und auf jeden Fall in der Oberschicht eine soziale Notwendigkeit. Es ist der unerlässliche Schlüssel zur Aufnahme in den Inselclub. Um noch einmal das Paar Winston Churchill, Lady Esther zu Wort kommen zu lassen. Lady Esther zu Churchill: Sir Winston, Sie sind betrunken. Daraufhin Winston: Und Sie, gnädige Frau, sind hässlich. Die entrüstete Lady Esther: Winston, Sie sind sehr, sehr betrunken. Winston: Ja, aber ich bin morgen nüchtern. Humor wird auf der Insel, wie ja auch bei uns, positiv bewertet. In Großbritannien aber ist die Abwesenheit von Humor auch klar negativ besetzt. Das heißt, wer beispielsweise im Parlament in seinen Reden keinen Humor beweist, der muss schon sehr gute Argumente haben, um zu überzeugen. Das ist, wer die Debatten im Bundestag verfolgt, bei uns dann doch ein wenig anders. Insgesamt hat britischer Humor mehr mit Sprachwitz als mit Witzen zu tun. Der uns Deutschen ja nicht unvertraute erzählte Witz ist für die Briten so etwas wie bürokratisierter Humor. Ein Brite würde den Unterschied wahrscheinlich so zusammenfassen: Der englische Humor macht Spaß, der deutsche dient dem Zwecke der Erheiterung. Die Humorkunst im Königreich ist die des schnell reagierenden, improvisierenden Floretts. Den Gegner treffen, ohne gleich klaffende Wunden zu schlagen. Verbunden mit einer großen Bereitschaft, über sich selbst zu lachen. Das aber natürlich fußend auf einer unerschütterlichen Selbstgewissheit. Wer auf der Insel zu erkennen gibt, dass er sich selbst ernst nimmt oder noch schlimmer, sich sogar wichtig nimmt, der hat eigentlich schon verloren. The British admire men who have no talent and are modest about it. Dieser Satz ist eigentlich kaum vernünftig ins Deutsche zu übersetzen. Die Briten bewundern Menschen, die kein Talent haben und damit auch noch bescheiden umgehen. In diesem Satz verbirgt sich aber ein britisches Geheimnis und eine gleich zweifache Verhaltensanforderung. Bloß nicht zeigen, dass man von irgendetwas versteht, ja vielleicht sogar anderen noch überlegen wäre. Und bloß nicht sich selbst ernst nehmen, jedenfalls nicht auf den ersten oder auch zweiten Blick erkennbar. Aber man darf sich natürlich nicht täuschen lassen. Selbstverständlich will das doppelte Understatement dem Hörer auch sagen, Natürlich habe ich Talent, obendrein sogar noch das Talent der Bescheidenheit. Als Deutscher ist man mit Blick auf den britischen Humor oft in der Rolle des neidvoll oder demütig Bewundernden. Selbst anglophile Deutsche kommen mit ihrer Zuneigung für britischen Humor aber gelegentlich in die Rolle jenes berühmten Truthahns, der Weihnachten loben soll. Dann wird man humoristisch geschlachtet und leider nicht immer mit dem feinen Florett, sondern gelegentlich auch mit verrosteten alten Weltkriegssäbeln. Dem ehemaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann, selbst ein ausgeprägter Anglophiler, platzte irgendwann mal der Kragen. Nachdem die Sun, das ist eine Art Bildzeitung, aber ich würde sagen, dagegen ist die Bildzeitung eine seriöse Ausgabe. Jedenfalls diese Sun hatte einen deutschen Minister auf der Titelseite als Gauleiter bezeichnet. Naumann warf daraufhin in einem Interview der seriöseren Sunday Times der britischen Presse vor, der Zweite Weltkrieg sei für die Briten so eine Art geistige Quelle des britischen Selbstverständnisses. Die Retourkutsche kam prompt. Die Sunday Times vermeldete zwar korrekt die Naumannsche Kritik, stellte den Deutschen dann aber in dem Artikel vor als, Zitat, der erste nationale deutsche Kulturminister seit Josef Goebbels. Faktisch unangreifbar, aber darauf muss man erst mal kommen. Das Verhältnis zu uns Deutschen changiert dabei immer in Wellenbewegung. Einerseits sind wir aufgrund unserer Vergangenheit ein perfektes Ziel für Häme und Spott. Andererseits entdecken die Briten Deutschland regelmäßig als Vorbild. Wir hätten den Krieg verloren, aber den Frieden gewonnen, heißt es lange. Einmal wird die soziale Marktwirtschaft gelobt, dann das duale Ausbildungssystem, natürlich ohne es dann selbst einzuführen. Dann wiederum bewundern sie den deutschen Fußball und das beispielsweise vor ein paar Jahren. Fußballexperten werden sich erinnern, 2013 waren zwei deutsche Teams im Endspiel der Champions League. Gott sei Dank fand dieses Endspiel, das Finale, in London statt. Und so konnte dann die britische Presse kommentieren, das sei doch wunderbar. Dadurch sei sichergestellt, dass endlich mal wieder eine deutsche Mannschaft in Wembley verliert. Erlauben Sie mir abschließend eine meiner britischen Lieblingsanekdoten weiterzugeben. Der irische Schriftsteller Shaw hatte Sir Winston Churchill eines Tages zwei Eintrittskarten geschickt für die Premiere seines neuen Theaterstücks. Und an diesen beiden Karten hing eine kleine Notiz: Kommen Sie doch vorbei, bringen Sie einen Freund mit, wenn Sie einen haben. Churchill schrieb darauf zurück, er könne an dem Abend leider nicht, aber Shaw möge ihm doch für die nächste Aufführung zwei Karten schicken, wenn es denn eine nächste Aufführung geben sollte. Ich wünsche diesem im Wandel befindlichen Europa viele weitere Aufführungen mit dem Bürgerkönig Macron, mit den Briten in einer selbstgewählten Nebenrolle und hoffentlich auch mit einer dynamischen Bundesregierung in einer der Hauptrollen und insgesamt, die Big Band hat es eben wunderbar intonisiert, uns allen mehr La Vie en Rose. Vielen Dank.
Gerade mal helfen. Ja, super.